Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Warum werden in der Kirche die Kreuze verhüllt? Unser Thema heute. Es ist im Grunde genommen jedes Jahr dasselbe. Am fünften Sonntag der Fastenzeit, dem sogenannten Passionssonntag, wie er früher genannt worden ist, werden die Kreuze verhüllt. Wenn man aber nachfragen, warum wird das denn gemacht, dann kommt oft als Antwort, ja, weil Palmsonntag ist. Aber ist es denn wirklich so? Wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden und aus Chur in der Schweiz ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Fuchs, herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott.
Herr Pfarrer Fuchs, Bedeutung und Hintergründe der Kreuzverhüllung. Sicherlich das Kreuz, ein Symbol, was uns Christen auszeichnet. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, Diskussionen um Kreuze gab es ja eigentlich schon immer in der neuesten Zeit, wenn Kreuze ja gar abgehangen werden müssen aus öffentlichen Räumen und so weiter. Das wird oft heiß diskutiert. Jetzt in der Kirche werden die Kreuze verhüllt. Ist da irgendwie ein Zusammenhang zu sehen?
Nein, eigentlich gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass das Kreuz entfernt wird. Es bleibt da, aber es wird verhüllt. Und es hat eben auch seine tiefe Bedeutung, dass es verhüllt wird. Eine Bedeutung zum Beispiel ist, wenn man etwas verhüllt möchte, man auf etwas aufmerksam machen. Das heißt, ein Zeichen, das wir jeden Tag sehen, an dem gehen wir vielleicht leider oftmals ein bisschen gedankenlos vorbei. Und wenn dann plötzlich das anders ist, dann fällt das auf. Und so eben auch in der Kirche, auf dem Altar oder im Altarraum steht oder hängt ein Kreuz und wir sehen das, wir nehmen das zur Kenntnis, aber irgendwie vielleicht auch ein bisschen in gedankenloser Art und Weise. Und wenn das jetzt plötzlich verhüllt ist, dann fällt das auf, dann macht sich jeder die Überlegung, ja, was ist jetzt los? Warum sind diese Kreuze dann eben verhüllt? Das heißt eben, eine solche Verhüllung bringt uns zum Nachdenken, bringt uns zum Nachdenken auch über den Sinn des Kreuzes, über den Sinn des Leidens, warum Jesus gelitten hat und vor allem dann auch die Frage nach dem Sinn des Leidens auch in meinem Leben. Warum leide ich, beziehungsweise wozu leide ich? Was möchte mir Gott damit sagen, mit diesem Leiden, mit diesem Problem, mit dieser Schwierigkeit, mit dieser Krankheit?
Kreuzverhüllung bedeutet also, dass das Kreuz verhangen wird mit einem Tuch, sodass also der Korpus nicht mehr sichtbar ist. Können wir uns das so vorstellen?
Ja, genau, ja. Mhm. Im Normalfall ist es ein violettes Tuch.
Ja. Ein violettes Tuch, weil eben ja auch Fastenzeit ist.
Genau.
Seit wann existiert denn der Brauch, dass die Kreuze verhüllt werden? Und was war der ausschlaggebende Punkt?
Ich habe da ein bisschen nachgeschaut. Es hat geheißen, früher wurden die Kreuzesdarstellungen nicht so sehr dargestellt als Erniedrigung des Herrn, also so das Leiden des Herrn, sondern, und das gibt es ja auch heute noch, vielleicht haben Sie schon auch so ein Kreuz einmal gesehen, so eben die sogenannten romanischen Kreuze, da ist Christus als der Triumphator, als der Triumphierende, als der siegreiche Herr. Oftmals auch mit einer Krone, nicht mit einer Dornenkrone, sondern mit einer echten Königskrone. Und da ist er eben strahlend, da wird er gezeigt als der Sieger, als der, der die Sünde, den Tod und den Satan besiegt hat. Eben in seiner Herrlichkeit eigentlich die Kreuzerhöhung auch. Jesus spricht auch davon, wenn ich am Kreuz erhöht sein werde. Und deshalb hat man dann das, also so habe ich das gelesen, deshalb wollte man dieses siegreiche Leiden Christi oder alles, was eben mit Triumph, mit Sieg zu tun hat, in der Passionszeit abdecken, zudecken, weil man sich da auf die Erniedrigung Christi besonnen hat, weil man da eben sein Leiden betrachtet hat, seine scheinbare Niederlage, die den wirklichen Sieg dann aber auch hervorgebracht hat. Eben das war wahrscheinlich ursprünglich der Grund, dass man sich eben ganz eigentlich konzentrieren wollte auf das Leiden Christi, auf seine Erniedrigung, auf seine Demütigung und deshalb all das Herrliche, all das Kostbare auch, je nachdem waren diese Kreuze auch mit kostbaren Edelsteinen ausgeschmückt, hat man eben deshalb dann verhüllt, umkleidet. Das hat man ein bisschen ausgeblendet, um noch mehr Christus in seinem Leiden, in seiner Erniedrigung zu betrachten.
Wir leben das ja und erleben das ja, wenn wir als gläubigen Christen auch durch diese Kar-Tage gehen und jährlich auch durchgehen. Warum wird uns denn dann immer wieder dieses Zeichen vor Augen geführt, dass die Kreuze verhüllt werden?
Ja, es ist natürlich eben klar, man kann sagen, wir wissen eigentlich immer alles und wir halten auch alles gegenwärtig und man kann ja nicht einfach selbst am Karfreitag nicht einfach dann auch den Ostersonntag, also die Auferstehung ausblenden, sind so, wie man sagt, zwei Seiten der einen Medaille, aber es tut eben auch gut, wenn es ganz bestimmte Zeiten gibt, wo wir uns eines Aspektes des Christusgeheimnisses ganz besonders bewusst werden. Eben, wir fasten und tun Buße oder sollten es zumindest das ganze Jahr. Wir verzichten das ganze Jahr über aufs Böse, aber es gibt dennoch die Fastenzeit, wo wir intensiv uns wirklich damit auseinandersetzen, wo braucht es jetzt vielleicht einen ganz besonderen Effort, eine ganz besondere Anstrengung, worauf muss ich ganz besonders verzichten? Und so ist eben auch die Passionszeit, also eben der fünfte Fastensonntag bis zum Karfreitag, Karsamstag, die Zeit, wo ich mich ganz besonders mit dem Leiden Christi, mit dem erniedrigten Christus, mit dem gedemütigten Christus auseinandersetze und auch identifiziere, eins mache, wo ich auch ganz besonders mein körperliches und seelisches und geistiges Leiden ganz dem gekreuzigten Jesus anvertrauen möchte und dass mir das wieder ganz bewusst wird, was da eigentlich eben geschieht, dass der Sohn Gottes Mensch wird und leidet für mich, für meine Sünden leidet.
Gibt es einen speziellen Tag, Sie haben jetzt Passionszeit, Passionssonntag genannt, an dem die Kreuze verhüllt werden?
Ja, also im Normalfall, wenn sie verhüllt werden, dann ist es der fünfte Sonntag, eben der Sonntag vor dem Palmsonntag. Das ist eigentlich der übliche Termin, weil da beginnt oder nach der alten Liturgie beginnt da auch diese sogenannte Passionszeit.
Warum denn ausgerechnet dann müssten wir nicht rein der Logik zufolge während der ganzen Fastenzeit die Kreuze verhüllt haben?
Die alte Logik der alten Liturgie ist, die Fastenzeit spricht von Umkehr, von Fasten, von Verzicht, von Erneuerung des Herzens, des Lebens, ganz im Allgemeinen. Und die Passionszeit, da geht es dann eben wirklich um die Passion Christi, um das Leiden Christi. Da versenkt man sich eigentlich in das Leiden des Herrn. Vorher war das natürlich eben auch, es ist immer auch alles mit einbegriffen, aber ganz besonders eben bis zur in der Fastenzeit bis zum Passionssonntag, zum fünften Fastensonntag, da geht es ums Fasten, um den Verzicht, auch um die Vorbereitung ursprünglich der Taufkandidaten, der sogenannten Katechumenen, deshalb auch die Evangelien in diesem Lesejahr A sind meistens relativ lange Evangelien, die aber immer auch mit der Taufe etwas zu tun haben und dann eben die Passionszeit, wo die Texte uns wirklich ganz ins Geheimnis des Leidens Christi einführen möchten.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens. Warum werden in der Kirche die Kreuze verhüllt? Das ist unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Er ist Domherr, er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Warum werden in der Kirche in der Passionszeit die Kreuze verhüllt? Dieser Frage gehen wir nach mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Herr Pfarrer Fuchs, die Kreuze werden verhüllt. Ist das in einer bestimmten Zeremonie eingebunden oder wie funktioniert das?
Nein, leider eigentlich nicht. Das heißt, mindestens heutzutage macht das meistens einfach der Sakristan. Und ja, dann sind sie dann am nächsten Tag verhüllt. Es wäre eigentlich irgendwie noch schön, wenn es ja, wenn es da irgend so ein bisschen auch was Geistliches dazu gäbe, aber das ist eigentlich, das müsste man selber sich erfinden.
Ja, wenn wir jetzt mal weiterschauen, natürlich die Enthüllung des Kreuzes an Karfreitag, das ist natürlich sehr stark eingebunden in die Liturgie.
Ja, das ist natürlich, dann könnte man sagen, wieder was ganz anderes, beziehungsweise eben nicht etwas anderes, aber es ist ganz anders wirklich in die Liturgie eingebaut. Das heißt, es ist nicht nur die Kreuzenthüllung, sondern auch die Anbetung des Kreuzes oder die Anbetung des Gekreuzigten. Das heißt, eben zuerst wird im Normalfall dass dieses verhüllte Kreuz oder ein verhülltes Kreuz gezeigt und dann wird ein um der andere Teil dreimal etwas vom Gekreuzigten enthüllt und dann kommt dieser alte, schöne Vers des Ecce Lignum, also seht, das Holz des Kreuzes, an dem der Herr gehangen, kommt, lasset uns anbeten und dann betet man eben den Gekreuzigten an, beugt dreimal die Knie vor dem Gekreuzigten. Und eben das Kreuz wird auch erhöht, das lässt auch an die Kreuzerhöhung vom 14. September, diesem schönen Fest, auch uns daran erinnern. Und eben wir feiern das Kreuz, wir feiern den Gekreuzigten, wir beten den Gekreuzigten an. Und dann wird im Normalfall ja dann das Kreuz auch zur Verehrung durch die Gläubigen dargereicht. Das heißt, die Gläubigen küssen das Kreuz, machen eine Kniebeuge vor dem Kreuz oder bringen auch eine Blume. In einigen Vereinen habe ich das erlebt, wo die Gläubigen wie bei einer Beerdigung Blumen hingelegt haben beim Kreuz, das Kreuz geküsst haben, aber auch eine Blume hingelegt haben, sodass am Schluss dann Jesus eigentlich so ganz unter einem Blumenmeer oder in einem Blumenmeer eingebettet war. Und mit diesen Blumen wurde dann der Blumenschmuck von Ostern auch gefertigt. Eigentlich ein sehr schönes Zeichen eben durch das Kreuz zur Auferstehung.
Ein wunderbares Zeichen, vor allen Dingen, es ist auch so nah bei den Menschen, Herr Pfarrer Fuchs, aber was wollen die Menschen denn ausdrücken, indem sie das Kreuz küssen, indem sie Blumen niederlegen?
Ja, es ist eben die Kreuzverehrung, die ist die Liebe eigentlich zum Gekreuzigten oder gerade eben es ist ein Zeichen der Verehrung, die Kniebeuge, der Kuss, das Blumen niederlegen, eigentlich ein Zeichen, dass ich Jesus wirklich gerne habe, dass ich sein Leiden umfange, auch aus Liebe zu ihm mein Leiden umfange und auch mein ganzes Leben, eben auch meinen ganzen Schmerz hier vor Jesus niederlegen darf, ans Kreuz tragen darf, mit Jesus vereinen darf. Jemand hat einmal gesagt, ja, also vom Karfreitag bis am Ostersonntag, da hat ja eigentlich mein ganzes Leben darin Platz. Und es ist eben wirklich schön, diese ganz alten Liturgien, diese ganz alten Gottesdienste, auch wenn wir vielleicht nicht jedes Komma jetzt verstehen, das müssen wir ja auch nicht, aber das sind ganz tiefe, wunderbare Zeichen, die uns wirklich zu Herzen gehen. Oder auch diese, je nachdem ist es mir auch so, bisschen vorgekommen wie bei einer Beerdigung, wo man eben auch die Blumen niederlegt, dass man jetzt wirklich mit Jesus trauert, wirklich trauert, dass er für uns gestorben ist, sein Leben hingegeben hat und mit ihm wirklich so auf dem Weg des Kreuzes gehen möchte, mit ihm vereint bleiben möchte, mit ihm diese Trauer durchhalten, durchstehen möchte, bis dann zur freudigen Auferstehung in der Osternacht am Ostersonntag.
Herr Frau Fuchs, aber eigentlich könnte es doch auch so sein, dass das Kreuz an Gründonnerstag aus der Kirche herausgenommen wird und dann wieder am Karfreitag reingetragen wird. Warum macht man das nicht?
In der Liturgie ist auch wirklich so entstanden, auch durch Eingabe des Heiligen Geistes. Anderes wurde wieder abgeschafft. Das heißt eben, das, was sich so bewährt hat, das, was uns die Kirche in der Liturgie schenkt, ist eben wirklich im besten Sinn altbewährtes. Das sind Dinge, die unserem Menschsein eben wirklich auch entsprechen. Das heißt, wenn das Kreuz einfach jetzt entfernt würde, irgendwie, man kann nicht Hohen Donnerstag, das letzte Abendmahl feiern, ohne das Kreuz, weil im letzten Abendmahl Jesus das, was er dann am Kreuz wirklich vollbringt, schon vorweggenommen hat. Also eben, da gehört das Kreuz unbedingt dazu. Und man kann das Kreuz auch nicht einfach so irgendwie bei der Auferstehung dann wegnehmen, weil auch der Auferstandene trägt die Wundmale des Kreuzes. Sicher, sie schmerzen nicht mehr, aber er ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Es gehört einfach beides dazu. Und deshalb ist auch, wenn man sagen könnte, gut, in sich könnte man das vielleicht auch anders machen, aber es hat immer sehr großen Sinn, was uns die Kirche ans Herz legt, was die Kirche auch vorschreibt, was wir in der Liturgie im öffentlichen Gottesdienst der Kirche machen sollen, weil das eben auch wirklich durch lange Jahrhunderte oftmals wirklich auch sich bewährt hat, eben weil das am menschlichen Gemüt, dem Menschsein wirklich auch entspricht.
Betrifft das denn jetzt nur die Kreuze oder auch die Bilder? Da gibt es ja ganz viele Darstellungen, wo auch das Kreuz auch im Vordergrund steht.
Genau, das das betrifft eigentlich auch die Bilder. Das heißt, eben es sollten die Kreuze und die Bilder verhüllt werden. Auch eben diese Bilder, wie wir schon am Beginn auch gesehen haben, die vor allem auch den Verherrlichten, Gekreuzigten darstellen, aber auch sonst eben auch alle anderen Bilder jetzt, die das Leiden Christi darstellen. Heißt es eigentlich auch, dass man dann die verhüllen soll? Und oftmals sieht man es da auch, dass der Hochaltar zumindest mit einem besonderen Fastentuch dann auch verhüllt ist, also dass man das schöne Hochaltarbild nicht mehr sieht. Oder denken wir an die sogenannten Flügelaltäre aus der Gotik und aus der Barockzeit, die dann eben auch zusammengeklappt werden. Deshalb eben auch die geschlossene Zeit, eben wo auch diese Flügelaltäre geschlossen sind und ein viel einfacheres Bild dann darstellen.
Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Warum werden die Kreuze verhüllt? Unser Thema. Wir sprechen mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz.
Für dich im zermarterten Leib steht das Kreuz nun zu tragen bereit. Hilf mir zu verstehen, was du in deinem Kreuz siehst.
Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Warum werden die Kreuze verhüllt? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs aus Chur. Herr Pfarrer Fuchs, wir haben vorhin gesagt, an Karfreitag werden die Kreuze wieder enthüllt. Nun ist das ja auch eingebettet in der Liturgie. Darauf sind wir ganz kurz eingegangen. Es wird also ein Gesang gesungen. Wie läuft das ganz genau vonstatten?
Also es gibt, es heißt auch, es gibt zwei Varianten, aber wir beschränken uns jetzt mal auf die Variante, wo wirklich eine Kreuzenthüllung ist. Da wird das Kreuz hereingetragen, normalerweise auch von hinten hereingetragen, wo dann eben zuerst ein Teil des Kreuzes enthüllt wird, der müsste ich jetzt auch wieder noch was genau nachschauen, ob es der linke oder der rechte Arm ist, aber das ist vielleicht auch nicht ganz so wesentlich, aber auf alle Fälle ein Teil des Korpus des Gekreuzigten wird enthüllt und dann wird das Kreuz erhoben und der Priester stimmt dann dieses Ecce Lignum an. So ist auch ein ganz besonderer Ton, nicht ganz einfach auch für den Priester zu singen. Eben sieht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen, und dann sollten eigentlich alle antworten, Venite adoremus, kommt, lasset uns anbeten, und würden dann auch dazu eine Kniebeuge machen, eben um den Gekreuzigten anzubeten. Und dann wird der andere Arm enthüllt und nochmals eben eigentlich ein, wenn der Priester gesanglich so gut ist, dass er einen Ton höher anstimmt, das nochmalige Ecce Lignum und dann wiederum das Venite adoremus, Kniebeuge und ein bisschen weiter vorne auch wieder und dann wird das ganze Kreuz enthüllt und nochmals wiederum einen Ton höher, nochmals das Ecce Lignum und die Antwort des Volkes und die dritte Kniebeuge dann auf das Kreuz hin, auf den Gekreuzigten hin.
Aber da sehe ich auch eine gewisse Parallelität, wenn wir jetzt mal an die Osternacht denken, wo also die Osterkerze feierlich reingetragen wird, auch in drei Stationen sozusagen, jeweils mit dem Ruf Lumen Christi, Deo Gratias antwortet die Gemeinde. Da gibt es doch Parallelen, also zumindest der Ablauf ist ähnlich.
Genau, das ist auch ganz bewusst eigentlich so parallel geschaltet oder parallel gestaltet. Es ist auch der dreifache Ruf mit der dreifachen Antwort des Volkes. Dieser Ruf eben sollte auch, wenn der Priester gesanglich dazu in der Lage ist, jedes Mal einen Ton höher angestimmt werden. Und eben, es ist dreifach, es gibt auch drei Stationen und jedes Mal würde man eigentlich auch, mindestens gemäß alter Tradition, bei der Osterkerze, nach dem Lumen Christi, Deo Gratias, also das Licht Christi oder Christus, das Licht, Dank sei Gott, dann auch eine Kniebeuge machen. Eben ganz bewusst, um eigentlich diese Einheit dieser Feiern zu unterstreichen. Das heißt, eigentlich ist es ja eine einzige Feier vom Hohen Donnerstag bis zur Osternacht. Das ist deshalb, vielleicht ist das uns auch nie aufgefallen, deshalb beginnt es am Karfreitag einfach und es hört auch einfach wieder auf. Also es gibt kein Kreuzzeichen und kein Siegen am Schluss, sondern es ist der stille Einzug, das Niederwerfen und dann kommt einfach ein Gebet. Und am Schluss ist ein Segensgebet, kein Segen, sondern nur ein Segensgebet und dann verlassen der Priester und die Ministranten wieder in Stille die Kirche, eben weil es weitergeht. Deshalb gibt es auch am Hohen Donnerstag keinen Schlusssegen, sondern ist die Übertragung des Allerheiligsten eben, weil es dann am Karfreitag weitergeht und das geht dann auch wieder in die Osternacht, wo es dann eben auch eigentlich einfach wieder beginnt und dann erst kommt der feierliche Schlusssegen mit dem doppelten Halleluja. Also eben eine Einheit und das wird eben auch unterstrichen durch dieses Parallele, die Kreuzverehrung am Karfreitag und eigentlich die Osterkerzenverehrung ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber der Lobgesang auf die Osterkerze, eben auch die Osterkerze, die das Zeichen für Christus, für den Auferstandenen, für das Licht der Welt ist.
Herr Pfarrer Fuchs, schauen wir jetzt mal ein bisschen auf uns selber und wenn wir jetzt, und ich gehe davon aus, viele von uns haben Kreuze zu Hause, ist es doch eigentlich auch sinnvoll, die zu verhüllen.
Ja, es wäre ja eigentlich etwas Schönes. Klar, muss jetzt nicht gerade so liturgisch sein, wie es in der Kirche ist, aber irgendwo durch wäre es eigentlich auch eine schöne Anregung, dass wir uns auch zu Hause dessen bewusst werden. Vielleicht werden wir uns dann eben auch bewusst, dass ja auch in unserer Stube oder in unserer Küche ein Kreuz hängt. Oder vielleicht werden wir uns auch bewusst, dass es eben dort schon seit langem nicht mehr hängt. Das heißt eben auch eine Anregung, das wieder hinzuhängen oder uns bewusst zu werden, dass wir den Gekreuzigten eben wirklich auch in unsere Wohnung, in unser Leben hinein mitnehmen möchten, eben dieses Zeichen der Liebe Christi, die so weit geht, dass Gott selber, der Sohn Gottes, für uns sein Leben hingibt.
Ein schönes Zeichen, was wir vielleicht nachmachen können. Wie sollen wir uns denn verhalten, wenn wir jetzt eine Kirche betreten, gerade und das Kreuz ist verhüllt? Wie sollen wir damit umgehen?
Ja, also sicher etwas, was sehr schön wäre, wenn wir uns einige Minuten auch Zeit nehmen, um über diese Bedeutung auch ganz für uns persönlich, über die Bedeutung von Christus, vom Kreuz, vom Leiden in unserem Leben ein bisschen zu betrachten, ein bisschen innezuhalten. Denn eine der Bedeutungen der Kreuzverhüllung, die ich mir eben auch so ein bisschen für mich persönlich überlegt habe, ist, aber es ist irgendwie auch ganz plastisch, dass das Kreuz ist ein Geheimnis. Und ein Geheimnis ist nicht irgendein komisches Rätsel, das man nicht durchschaut, sondern ein Geheimnis ist eine Wirklichkeit. Aber eine Wirklichkeit, die verborgen, die verhüllt ist. Das heißt eben, hinter der Verhüllung ist eine Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist in diesem Fall Jesus selber. Das heißt eben, wenn das Kreuz verhüllt ist und wenn ich in eine Kirche eintrete und das verhüllte Kreuz sehe, dann kann ich mir ja auch überlegen, eben ich sehe das Kreuz, den Gekreuzigten, den Korpus jetzt zwar nicht, weil er verhüllt ist, aber ich glaube, dass er da hinter diesem violetten Tuch ist, dass es eine Wirklichkeit ist, dass Jesus wirklich da ist. Nun, wenn ich das ja glaube, eben in diesem Bild, dann kann ich mir auch überlegen, ja, wie ist dann das jetzt mit meinem täglichen Kreuz, mit meinem täglichen Leiden? Da ist Jesus eben auch eine Wirklichkeit, da ist er auch da, aber eben da ist er auch oftmals, und hinter diesem violetten Tuch eben auch verborgen. Da ist er vielleicht auch eben verborgen in meinem Leiden, in meinem Alltag, da ist er vielleicht auch verborgen hinter so ein bisschen der Schale der Menschen, denen ich begegne, vor allem hinter den Leiden, hinter den Kranken. Vielleicht ist er auch verborgen eben hinter vielen unangenehmen Dingen meines Lebens. Und dann ist auch etwas, vor allem dann gerade, wenn ich in der Kirche bin, wenn der Tabernakel da ist, dort ist der Jesus auch verborgen. Da hat er sich auch verborgen, da ist er auch verhüllt. Da sehe ich ihn auch nicht so, wie ich sonst eine Person und eben das Kreuz sehe. Also diese Kreuzverhüllung, die mich auch darauf aufmerksam macht, auf meine Beziehung zu Jesus im Tabernakel, in meinem Alltagskreuz, in den Menschen, denen ich begegne. Und wenn ich eben in eine Kirche komme, dann ist es schön, wenn ich mir einige Minuten Zeit nehme, um mich einerseits dessen ein bisschen bewusst zu werden, mir das zu überlegen. Und auch vor allem zu überlegen, ja gut, was mache ich jetzt daraus? Eben wo braucht vielleicht mein Glaube noch mehr Zufuhr an Kraft? Das heißt, wo muss mein Glaube noch tiefer sein, damit ich wirklich Jesus erkenne und in dieser Hülle des Fastentuchs?
Jetzt haben Sie das Fastentuch genannt, Herr Frafuchs. In vielen Gemeinden ist es üblich, aber auch in vielen Gemeinden ist es nicht üblich. Was ist das Fastentuch? Das Hungertuch, so wird es ja auch genannt.
Ja, das Fastentuch oder das Hungertuch, das kommt, so habe ich da ein bisschen gelesen, davon aus dieser Tradition, wie wir es zu Beginn gesehen haben, den ganzen Altarbereich oder das Hochaltarbild zu verhüllen. Und da waren auf diesem Fastentuch oder auf diesem Hungertuch dann Bilder darauf, Motive der Passion. Oder es gibt auch sehr schöne Fastentücher, Hungertücher, die vielleicht zum Beispiel von den Kindern, den Erstkommunionkindern oder den Firmanden gemacht wurden, wo so die Leidenswerkzeuge Christi dargestellt wurden, also die Dornenkrone, die Nägel, die Würfel, die Geißel und so weiter. Einfach all diese Dinge, so auf einem violetten Tuch, die uns eben wieder das Leiden Christi ins Bewusstsein bringen möchten. Oder eben andere Motive auch, die so eben, die dargestellt werden, um uns anzuregen, nachzudenken über unsere Beziehung zu Gott und auch uns über unsere Beziehung zu den anderen, eben zu jenen, die vielleicht auch Hunger leiden, denen es wirklich nicht so gut geht, einfach auch körperlich nicht so gut geht wie uns.
Gut, gehen wir noch so ein bisschen auf die Fastenzeit ein. Es gibt ja da unterschiedliche Höhepunkte, der Palmsonntag, dann später auch den Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und bis es dann mündet sozusagen auch in der Auferstehungsfeier und im Hinblick auf das Kreuz. Zunächst an Aschermittwoch, die Auferlegung der Asche, symbolisiert natürlich auch eine ganz besondere Gegebenheit. Vielen Menschen wird ein Kreuz mit der Asche auf die Stirn gezeichnet. In anderen Pfarreien ist es üblich, dass die Asche auf das Haupt gestreut wird.
Ja, und interessant ist ja zum Beispiel, woher diese Asche stammt, die uns da aufgelegt oder aufgezeichnet wird am Aschermittwoch. Die ist nicht einfach aus dem Schmine des Pfarrers vom letzten Grillfest, sondern das sind die Palmzweige des Vorjahres. Und ich finde das irgendwie sehr schön, dass eben diese Palmzweige, die dann nachher auch diese Asche bilden, die Palmzweige, die den glorreichen Einzug Jesu nach Jerusalem versinnbilden, aber eben auch uns daran erinnern, wenn wir an die Liturgie des Palmsonntags denken, es geht sehr schnell vom Hosanna, von diesem Jubelruf gegenüber dem Sohne Gottes dann zum Kreuzige ihn. Und beides ist in der Liturgie des Palmsonntags da. Zuerst der triumphale Einzug oder einfach der freudige Einzug Jesu in Jerusalem, wo die Leute ihm Hosanna zurufen, aber nachher dann ziemlich bald auch durch die Passionsgeschichte, durch das Leiden Christi, das vorgetragen wird, auch am Palmsonntag, dann eben das Kreuzige in das Leiden da. Und wenn wir eben mit dieser Asche dann oder mit der aus den Palmzweigen vom Palmsonntag gemachten Asche bekreuzigt werden, dann sehen wir auch eben, unsere Buße, unser Fasten ist nicht einfach irgendein Wert oder ein Zweck in sich, sondern es soll eben zu Christus führen, soll zur Auferstehung führen, soll auf diese heilige Woche, auf die Karwoche hin führen, dass wir da wirklich ganz mit Christus erneuert werden.
Also es gibt Aschermittwoch und den Palmsonntag, der dann danach folgt, sozusagen als zweiter Höhepunkt, wo uns wirklich der Jubel und auch das Kreuz, das Leiden sehr stark vor Augen geführt wird. Frau Fuchs, am Karfreitag wird uns die Passion vorgetragen und am Palmsonntag.
Ja, am Karfreitag ist sicher eben das gehört dazu oder dass eine Karfreitagsliturgie ohne Leidensgeschichte kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Da ist aber interessant ist, am Karfreitag ist die Passion immer aus dem Johannesevangelium. Und am Palmsonntag, da ist sie abwechselnd von einem der drei anderen Evangelisten, also Markus, Lukas oder Matthäus. Nun, Wie ich schon vorher ein bisschen angedeutet habe, der Palmsonntag ist so quasi der Auftakt in die heilige Woche, in die Karwoche und gibt so ein bisschen auch, man könnte sagen, so die Programmübersicht oder das ist so die Vorschau auf das, was eben uns alles während der Heiligen Woche noch erwartet. Wir ziehen mit Jesus feierlich ein. Es ist das Hosanna, das Kreuzige ihn, das dann folgt, aber eben auch wiederum dann bald auch die Auferstehung. Also so der Palmsonntag, der uns auch aufzeigt, die Palmbäume, die da Stechpalmen haben, aber auch Äpfel, auch Früchte, so, es gehört beides zu unserem Leben. Eben, es ist so die Feier, die eben beide Aspekte umfängt. Nachher, Karfreitag, ist dann vor allem das Leiden und die Osternacht, der Ostersonntag, vor allem die Auferstehung. Eben gekreuzigt und auferstanden kann man nicht trennen, aber am Palmsonntag ist eigentlich noch beides zusammen, Freud und Leid. Und das gehört eben beides zusammen. Sehr schön auch versinnbildet in diesen Palmbäumen, die man an vielen Orten macht, eben die Stechpalmen, das Schmerzhafte, aber auch, es hat Äpfel da, die Früchte, klar, auch die Früchte des Paradieses, die gegen den Willen Gottes genossen wurden, aber nun jetzt die Früchte des Baumes des Kreuzes, der uns das Heil gebracht hat.
Ein Blick, der alle Worte
wieder zurück zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Warum werden in unserer Kirche die Kreuze verhüllt? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Fuchs darüber. Herr Pfarrer Fuchs, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Warum werden die Kreuze verhüllt? Was sagt es uns aus? Und vor allen Dingen, wann werden sie verhüllt?
Ja, also eben wann? Der Zeitpunkt ist der 5. Fastensonntag, der hieß früher eben auch Passionssonntag, weil dann die Passionszeit beginnt, also der Sonntag vor dem Palmsonntag. Und die Bedeutungen, da gibt es einige, eben man kann durch das Verhüllen auf etwas aufmerksam machen oder man kann auch sagen, ja gut, dass dieses Verhüllen ist so etwas wie etwas, was zwischen uns und dem Gekreuzigten steht, dass wir den Gekreuzigten nicht mehr gut sehen, dass uns das zum Nachdenken bringt, ja, was steht dann eigentlich zwischen mir und Gott, wie ist meine Beziehung zu Gott, und dann am Karfreitag auch öffnet sich dieser Vorhang, das Trennende ist beiseite geschoben. Dann auch die Verhüllung deutet auch darauf hin, hinter diesem Tuch ist eine Wirklichkeit, ein Geheimnis ist eine verborgene Wirklichkeit, und im Leiden ist eben auch eine verborgene Wirklichkeit, ist Jesus da, in der Eucharistie ist eben auch Jesus da, und im Nächsten, vor allem im Leidenden, ist eben auch Jesus da. Also etwas, das mich ja mit meinem Leben eigentlich konfrontiert, mit meinem Glaubensleben auch, diese Kreuzverhüllung.
Herr Pfarrer Fuchs, wie feiern Sie denn ganz konkret diese hohen Tage?
Ja, als Generalvikar habe ich eigentlich keine eigene Pfarrei mehr, leider. Und aber diese hohen Tage habe ich doch die Möglichkeit, in einer Pfarrei ein bisschen Dienst zu tun, wo sie froh sind um einen Priester, der mit ihnen diese Karttage, diese heilige Woche, diese schönen Feiern feiert. Und ich freue mich eigentlich auch schon darauf.
Und wie sollen wir ganz konkret diese hohen Tage feiern?
Ich denke, möglichst, so wie ein kleines Kind einmal gesagt hat, eine Schülerin, eine Erstkommunikantin, dem Pfarrer gesagt hat, wissen Sie, Herr Pfarrer, dieses Jahr gehen wir nicht in die Ferien, dieses Jahr feiern wir Ostern mit Jesus. Das heißt eben, dass wir auch möglichst probieren, mit Jesus diese heiligen Feiern mitzugehen, dass wir wirklich eben im Glauben, in der Liebe zu Jesus diese Feiern mit feiern, Jesus entdecken in diesen alten, schönen Zeichen. Man muss nicht immer alles bis ins letzte Detail verstehen, sondern man darf eben einfach auch da sein, staunen und sich von irgendetwas ganz besonders ansprechen lassen und das dann wirklich auch in den Alltag mit hineinnehmen. Also das würde ich vielleicht auch als Ratschlag geben. Man muss nicht vor allem mit dem Verstand dabei sein, sondern vor allem mit dem Herzen, mit dem Glaubens- und Liebesherzen dabei sein. Also glaubend und liebend, einfach eben wirklich offen sein für das, was einem Jesus ganz persönlich durch diese wunderbaren Feiern sagen möchte.
Wunderbar, Herr Pfarrer Fuchs, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben uns sehr viele Informationen gegeben. Über das Kreuz haben wir gesprochen, die Bedeutung des Kreuzes, auch wenn es verhüllt wird und letzten Endes dann auch den Karfreitag, wenn die Enthüllung stattfindet, dass viele Menschen auch das Kreuz verehren, Blumen hinlegen und das Kreuz küssen. Eine ganz besondere Zeichenhandlung. Dankeschön auch an alle Zuhörer, die jetzt mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen Mitschnitt 08328 921 120, die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch dann die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Ja, so wollen wir Jesus bitten, dass er uns führen möge durch diese Zeit, durch diese schöne Zeit, durch diese Passionszeit, durch das Kreuz zur Auferstehung hin. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.